Sinn erzählen. Und glaube, dass ich ein Thema habe, was sehr interessant ist für, also ich hoffe, man weiß es nie vorher, aber ich hoffe, dass es ein sehr interessantes und vor allen Dingen relevantes Thema für euch alle ist. Ich hatte gerade, als ich hier angekommen war, den Devotees vom Kölner Tempel gesagt, dass ich gerade auf einer Vortragsreise bin. Eine Reise, die an und für sich sehr interessant verläuft. Ich habe das Thema der Weg des großen Abschieds oder der Weg des großen Aufbruchs gewählt und gebe in verschiedenen deutschen Städten eine Präsentation, könnte man sagen, über das Thema Aufbruch nehmen in seinem Leben, ein etwas Neues anfangen. Ich mache das mit einer Dia-Serie von einer letzten Reise durch die Himalaya-Gebirge. Eine Pilgerreise war es und erkläre ein bisschen, was Pilgerreise ist, was Dinge sind, die sich außerhalb der Sinne befinden, was heilige Orte sind und so weiter. Und bemühe mich, meinen Zuhörern und meinen Gästen zu zeigen, dass es noch eine andere Dimension gibt, jenseits des materiellen Lebens und dass es sich lohnt, ein spirituelles Leben zu führen. Wir waren jetzt gerade in Trier, Saarbrücken, Karlsruhe und dann in einem Flecken Leuchtersbergen oder Leuchtersheim oder irgend sowas und haben auf dem Wege unsere Stimme ein bisschen verloren. Aber die kriegen wir schon wieder. Ja, nun muss ich sehen, sitzt ihr alle gut und bequem, also ich kann natürlich auch nicht so viel dazu beitragen, um es bequemer zu machen. Wenn alles vorbei ist, die Kleinigkeit man lässt. Zu den wohl eindrücklichsten Erfahrungen meiner Kindheit gehört ein Erlebnis über die erstaunliche Kraft des Bewusstseins. Ich möchte deswegen heute meinen Vortrag unter dieses Thema stellen, die erstaunliche Kraft des Bewusstseins. Eines Tages kam mein Vater zurück von der vom Hamburger Hauptbahnhof, in dem er als Direktor war, und erzählte uns von einem sonderbaren Todesfall. Man hatte eines der Kühlwagen auf einen Abstellgleis gestellt, weil er repariert werden musste, und hatte in dem Kühlwagen dann einen sonderbaren Toten gefunden. Also wirklich sonderbar. Lasst mich euch erzählen. Dieser Elektriker war in den Kühlschrank, den Kühlwagen reingegangen, um dort eine Reparatur vorzunehmen. Jemand hatte das wohl nicht erkannt, also wusste nicht, dass da jemand drin arbeitete, und hatte den Kühlwagen zugesperrt, hatte die Tür, die Rolltür, zugeschlossen. Der Arbeiter wusste wohl, dass er 6 Stunden mit dem menschlichen Organismus diese Temperatur des Kühlwagens durchhalten konnte. Nun fand man ihn nach einer gewissen Zeit. Man hatte den Wagen geöffnet und hatte ihn dort vorgefunden mit sämtlichen Symptomen des Erfrierungstodes. Was man allerdings auch festgestellt hatte, und das war ja das Sonderbare daran, war, dass kein Strom auf dem Wagen war. Mit anderen Worten, das Kühlaggregat funktionierte nicht. Es war wohl eine angenehme Frühlingstemperatur da drin, so Mai-mäßig. Der Mann hatte aber geglaubt, er würde langsam zu Tode frieren. Und durch die Kraft des Bewusstseins, diese Kraft, diese Einbildung, können wir hier treffender sagen, ist er dann auch erfroren, richtig erfroren, obwohl objektiv um ihn herum eine lauwarme, angenehme Mai-Temperatur war. So stark ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein formt immer wieder unsere Wirklichkeit, in der wir uns befinden. Nur mit diesem einfachen Thema, ich glaube, das ist ein Thema, was ihr alle schon einmal gesehen habt in eurem Leben, macht die indische Philosophie sehr viel und sehr Aufklärendes, sehr Wichtiges für unser Leben. Es heißt, dass es verschiedene Bewusstseinsstufen gibt, die man erreichen kann durch spirituelle Praktiken und spirituelle Übungen. Und es heißt sogar, dass es möglich ist, in diesem Leben auf eine völlig spirituelle Ebene des Bewusstseins zu kommen, sodass derjenige, der in diesem Bewusstsein lebt, nicht mehr in der materiellen Welt ist. Jemand, der im völligen spirituellen Bewusstsein erlebt, lebt nicht in der materiellen Welt, obwohl wir seine Fußspuren auf dem Sandstrand sehen können und seine Passportidentität sehen können. Er ist in die spirituelle Welt eingegangen, in die spirituelle Dimension. So stark, so kraftvoll ist das Bewusstsein. Das war jetzt ein Beispiel für spirituelles Bewusstsein. Mein erstes Beispiel war ein Bewusstsein von materiellem Bewusstsein. Lasst uns heute deswegen darüber sprechen und darüber uns Gedanken machen, wie wir, die wir im materiellen Bewusstsein zu einem Großteil sind oder vielleicht nicht in einem rein materiellen Bewusstsein, das möchte ich hier niemandem unterstellen, aber vielleicht noch in einem vom materiellen Inhalten geprägten Bewusstsein, wie wir es schaffen können, auf diesen beneidenswerten spirituellen Bewusstseinszustand zu kommen. Das heißt, wer diesen Zustand erreicht, kommt nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten ins Wanken. Ein Mensch, der im spirituellen Bewusstsein gründet, weiß, dass es nichts Höheres mehr für ihn zu erreichen gibt. Und er genießt aus sich selbst heraus grenzenloses spirituelles Glück. Er ist also nicht mehr abhängig von den Glücksautomaten oder den Glücksmechaniken, die von vielen Menschen in dieser Welt gewählt werden, um das Leid ein bisschen abzuwechseln und auszutauschen. Zunächst einmal müssen wir wissen, dass unser Bewusstsein im ursprünglichen Zustand rein ist, transparent, ganz klar, völliges Gottesbewusstsein, völlige Erkenntnisse wird gesagt. Wenn dieses Bewusstsein aber mit materiellen Identifikationen und materiellen Inhalten in Kontakt kommt, dann verfärbt es sich oder trübt es sich. Wir können ein gutes Beispiel geben, von was wir hier alle sehen können. Wir haben so schöne Tiffany-Fenster, die sind mit schönen Motiven. Die hat jemand aus unserem Freundeskreis hergestellt in mühseliger Kleinarbeit. Findet sie jedes Mal immer wieder neu, schön und so weiter. Vor diesem Tiffany-Glasch findet sich das Licht und fällt dann durch diese Scheiben in unseren Raum hinein. Es gibt leider keine Sonne, wie das so oft in Deutschland der Fall ist. Aber wäre ein schöner, klarer Sonnenstrahl hier, würden wir sehen, dass wenn der Strahl auf das Gelbe kommt, von Krishnas Beinkleid oder Beingewand, dann würde der Strahl sich gelb verfärben. Würde er dagegen, ist das da ein V, auf den blauen Pfauenhals treffen, so würde ein blauer Lichtstrahl kommen. Oder würde er durch die grünen Bäume da im Hintergrund kommen, würde er grün werden. So ist es auch mit unserem Bewusstsein. Ursprünglich ist das ganz und gar klar, aber es wird gefiltert durch die Inhalte, die wir drin haben. Es gibt ganz grob gesagt ein Bewusstsein, was man als Adi Atmika Chetana bezeichnet. Hier ist man sich bewusst über seinen Körper, über Freude und Leid, die im Körper auftreten und über seinen Geist. Ein Mensch auf der Adiatmika-Stufe wird immer so drauf sein, um es mal auf gut kölnerisch zu sagen, wie die Inhalte in seinem Bewusstsein sind, dass sich völlig mit dem Körper identifiziert. Wenn jemand zu ihm sagt, du riechst ganz intensiv aus dem Mund, dann wird er unter Umständen traurig sein, weil er sich so identifiziert mit dem Körper, und aus dem Mund sollte man nicht riechen, zumindest nicht zur Frühlingszeit. Nicht? Oder solch ein Mensch schaut sich auf beim Duschen in den Spiegel hinein, stellt fest, dass eine starke Falte im Bauch erschienen ist und wird traurig, weil er sich ganz mit dem Körper identifiziert und sich jetzt abschminken kann, schön zu sein, nach westlichen Schönheitskriterien. In Indien ist das großartig, wenn man Bauchfalten hat, das zeigt man, gilt was, wenn man genug isst. So ist ein Mensch, der dann Erfolg hat im Leben und bewundert wird von anderen, dann wird unglaublich stolz und hochmütig und mit einem Gemisch von Freude, nicht? Wenn ihm diese Anerkennung entsagt wird und versagt wird, dann wird er traurig. Ich habe das, man sieht das immer wieder. Jemand, der sich identifiziert mit dem materiellen Körper und mit seiner Rolle, die er in der Gesellschaft spielt, entsprechend des Kostüms, fühlt sich unglaublich beeinflusst durch dieses Bewusstsein. Und sieht das immer wieder. Das ist die Identifikation, die man als Adiatmika Chetana bezeichnet. Da gibt es eine Adibhotika Chetana. Da identifiziert sich jemand mit materiellen Dingen. Und sein Bewusstsein wird dadurch getrübt. Zum Beispiel macht sich jemand, das haben wir gestern in Karlsruhe festgestellt, da war eine Gruppe von lautstarken jungen Leuten, die da schrien. Und ich dachte zuerst, ein fantastisches Festival wahrscheinlich. Und dachte da, man auch daran teilnehmen, wir können den Heiligen Mantrat dazu singen und so weiter. Aber dann stellte ich fest, dass Fußball war. Da war, ich weiß jetzt nicht, wie der Fußballverein, der dort hieß, ich wurde aufgeklärt, die haben also gerade gewonnen und deswegen waren diese Leute in freudiger Stimmung. Aber wehe, sie hätten verloren, dieser Fußballverein, so wurde ich aufgeklärt, dann wären sie vielleicht in aggressiver Stimmung gewesen. Wäre nicht eine gute Kommunikation möglich gewesen mit diesen Leuten. Hier nimmt also das Bewusstsein eine Färbung an, entsprechend der Identifikation mit materiellen Dingen wie dem Fußballverein. Die meisten Menschen heutzutage identifizieren sich mit dem physischen Körper und mit materiellen Besitztümern. Ich bin Deutscher und die Deutschen. Nationalhymne ist mein Lieblingssong. Nicht? Ich und mein. Ich bin Ruhrpöttler und der Ruhrpott ist mein Laufgehege. Diese philosophisch werden diese Menschen unterschiedlich behandelt. Ich möchte nichts Böses über sie sagen und deswegen nicht Begriffe wählen, die nicht schweigelhaft sind. Wir sagen im spirituellen Jargon zu diesen Menschen, die sich auf der Adiatmika und Adibhotika-Ebene befinden, ich und mein, und damit materielle Inhalte meinen. Und das ganze Bewusstsein dann, das ursprünglich klar und spirituell ist, fängt an, sich entsprechend dieser Bewusstseinsinhalte, oder wir können von einem spirituellen Standpunkt sagen, Bewusstseinstrübungen zu beschäftigen. Das heißt, genauso wie ein Trinkender glaubt, die Welt kreist in schneller Geschwindigkeit um ihn herum, so tut auch jemand, der sich mit einer bestimmten materiellen Identität gleichsetzt oder identifiziert, alles entsprechend dieses Bewusstseinsinhaltes sehen. Die Vedas sagen zu diesen Menschen, Kinder der Unsterblichkeit, die ihr einst im Königreich Gottes gelebt habt, höret nun und wacht auf von dieser Identifizierung. Unter Ziel und Zweck der vedischen Lehre ist es, dieses falsche Ego oder diese falsche Identifizierung zu lösen. Stellt einmal bei euch fest, wo bei euch die Bewusstseinstrübungen sind. Ich würde das in einem privaten Kreis machen, also vielleicht auch alleine, und sehen, wo eure Identifikationen liegen. Diese Identifikationen bestimmen ein ganzes Leben. Wir halten uns für den Mann oder die Frau in einer Ehebeziehung. Wir halten uns für einen Arbeiter oder einen Lastwagenfahrer oder einen Freidenker oder vielleicht sogar am falschen Ego für einen fortgeschrittenen spirituellen Menschen. Kann auch ein falsches Ego sein. Nicht? Und leben dann ganz in dieser Rolle. Vergeuden auf diese Zeit, auf diese Art und Weise viel unserer Zeit. Wir werden einfach Sklaven dieser Rolle. Die Vedas die arbeiten sehr intensiv, um uns von dieser Art falschen Identifizierung zu lösen und zur Adidevika-Ebene zu bringen. Adidevika heißt, wo sich jemand identifiziert als Teil Gottes. Nicht? Ich weiß, damals, ich war noch sicherlich ganz am Anfang meines spirituellen Lebens, wurde ich eingezogen von der deutschen Bundeswehr. Und das werden die wahrscheinlich niemals vergessen und ich auch niemals. kam dort an, zur Erfassung, nennt man das, glaube ich, und ich wurde gefragt, wie heißen Sie? Und ich sagte, Satchinandan. Satchinandas. Nee, im Passport meine ich. Wie ist Ihr so gebürtiger Name? Und dann sagte ich, bin hier nicht gebürtig. Ich komme nicht von hier. Ich komme aus der spirituellen Welt. Ja, sagten die, wer ist Ihr Vater? Sagte ich, er hat viele Namen. Es ging weiter und weiter und irgendwie hatte meine Mutter den vorgewarnt und er hatte angerufen, ich komme mit ihrem Sohn nicht klar, ich weiß nicht, was ich reinschreiben soll ins Formular. Ist meine Mutter vorbeigekommen und hat gesagt, wissen Sie, ist Mönch und er ist sehr eigensinnig. so weiter. Und so gelöst. Es war ganz am Anfang meines spirituellen Lebens. Ich kann mich noch mit einem gewissen Lächeln daran erinnern. Ich lächle mit zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, wie humorvoll es manchmal, was für Situationen es geben kann, wenn zwei Weltanschauungen aufeinanderstoßen beim Bundeswehr-Erfassungsamt ganz besonders. Ich muss aber auch lächeln mit einem gewissen, sagen wir mal, ich hoffe, weiser werdenden Lächeln, das ist meine private Hoffnung, dass ich diese Dinge mehr und mehr verwirkliche. Dass man mehr und mehr aufhört, diese falschen Identifizierungen zu leisten, diese Fehlleistungen des Bewusstseins, diese Trübungen, wo das reine, ursprüngliche, spirituelle Bewusstsein sich eben mit etwas Zeitweiligen und Vergänglichen identifiziert und ganz gefärbt davon wird. Ich wünsche das euch auch immer meinen Zuhörern, denen ich über so ein Thema das erzähle. Ich wünsche uns allen, dass wir zu dieser Ebene des ursprünglichen klaren Bewusstseins kommen, wo dieser fürchterliche Skandal aufhört, dass wir uns einfach mit etwas identifizieren, was wir wirklich nicht sind. Und entsprechend dieser Fehlidentifizierung unsere ganze Zeit vergeuden in Illusionen. So, die dritte Bewusstseinsebene ist also die Adidevika Chetana, wo sich jemand als ewiges Teil Gottes identifiziert und auch so erkennt. Das ist, was die Vedas sozusagen angeben. Wie immer, jeder Mensch, der im spirituellen Leben interessiert ist, muss immer wieder neu entscheiden, womit er sich identifiziert. Mit den materiellen Bewusstseinsinhalten und dann wird er ein materielles Leben führen. Oder mit dem spirituellen Bewusstseinsinhalten und dann wird er ein spirituelles Bewusstsein führen. Spirituelles Leben ist keine Frage von einer äußerlichen Veränderung, dass man sich anders kleidet und ja, einen anderen Namen zulegt und so weiter. Das ist etwas, was nur dann greift und nur dann wirklich anfängt uns zu transformieren, wenn wir ein Bewusstsein, ein entsprechendes Bewusstsein verwirklichen in unserem Leben. Ein Adidevika-Bewusstsein. Solch ein Mensch, der auf dieser Stufe ist, versucht auch in seinem Leben, hat eine interessante Konsequenz, herauszufinden, was der Brahman-Plan ist. Der spirituelle Plan. Er möchte in eine höhere Ordnung hineinkommen, eine kosmische oder spirituelle Gesetzmäßigkeiten und von denen getragen werden und ein Teil eines höheren Organismus ist sozusagen sein. Mein spiritueller Meister hatte einmal ein fantastisches Beispiel hierfür gegeben, was ich finde sehr, es kann so eine Art Leitmotiv sein für diesen Gedanken. Er sagte, dass wir ursprünglich wie Funken sind, die Teile eines Feuers sind und die gleichen Eigenschaften wie das Feuer haben. Durch den Vorgang des, was er als Krishna-Bewusstsein bezeichnete oder Gottesbewusstsein, können wir, die winzig kleine Seele, wieder in das Feuer Gottes kommen. Das Feuer des Höchsten. Und in diesem Feuer tanzen. Und in diesem Tanz könnte man sagen, eine unglaubliche spirituelle Kraft kriegen, wie so ein Funke, der in diesem Feuer platziert ist und die Kraft aus dem Feuer zieht und dann theoretisch einen ganzen Wald in Brand setzen könnte oder einen ganzen Landstrich und so weiter. So, wer richtig verbunden ist, wer in einem richtigen spirituellen Bewusstsein lebt, kann tatsächlich die Kraft ziehen aus der persönlichen Gegenwart und der persönlichen Kommunikation mit dem Höchsten in seinem Leben. Und der mag in dieser Welt leben, aber er ist eigentlich nicht von dieser Welt. Und man sieht ihn das an. Wenn man ihn sieht, der geht über die Straße und es ist doch ganz anders. Einmal hat mein Schüler, mein spiritueller Meister, einen Morgenspaziergang, also er hat eigentlich jeden Morgen einen Morgenspaziergang gemacht. Ich möchte euch erzählen von einem Spaziergang erzählen von Cisco. Er ging also zum Golden Gate Park und plötzlich und dann fuhr plötzlich ein Polizeiwagen neben ihm mit Sirene, also so Blaulicht, Martinslicht, sagt man genau in Deutschland. Und dann fuhr so ein bisschen hinter ihm her und dann holte er auf und fuhr vor und die drehten sich um und dann plötzlich blieben sie stehen und hielten meinen spirituellen Meister an. Sir, do you know that you are glowing? Also wissen Sie, dass Sie glühen? Wir wollten Sie nur darauf hinweisen, Sie glühen. Sie hatten also ermittelt, dort läuft eine glühende Person durch San Francisco mit einer Lichtausstrahlung. Sir, do you know that you are glowing? Nicht? Yes, solch eine große Persönlichkeit ist er, mag in dieser Welt sein, aber durch seine höhere Verbindung, könnt ihr sagen, dadurch, dass er mit dem Gottesfeuer verbunden ist und von ihm erfasst und auch getragen wird, hat er eine ganz andere, lebt er in einer ganz anderen Welt als der unsrigen sozusagen, in die wir hineinkommen, durch unsere Identifizierung. Solch ein Mensch, wenn man ihn fragt, wer bist du, sagt er, ewige spirituelle Seele. Wer ist, wo wohnst du? Nicht hier. Und so weiter. Das ist, was uns allen, manch einer von euch mag jetzt denken, wie merkwürdig ist das. Aber das ist nicht merkwürdig. Solch ein Mensch macht seine, versteht, ich habe zwei Seiten in meinem Dasein. Ich habe einen physischen Körper, den ich auch in dieser Welt erhalte, weil er mein Vehikel ist. Ich esse und bade den Körper, lege ihn zur Ruhe und so weiter. Aber ich selber bin nicht mit diesem Vehikel identisch. Ich bin eine ewige spirituelle Seele, ein Teil des Höchsten. Der ist in dem physischen Körper, ohne angehaftet daran zu sein. Die Sanskrit-Schriften geben das Beispiel von einer Kokosnuss. Ihr habt vielleicht mal eine Kokosnuss gesehen, die sind eigentlich von so einer grünen Hülle, die auch trocknen kann und dann so eine Basthülle wird, umgeben. Und da drin ist dann die Schale. Und da drin dann das Kokosnussfleisch oder das Kokosnussmark, würde man sagen. So, wenn das Mark sich löst von der Kokosnuss, dann kommt es zu einer Trennung. Man könnte die Kokosnuss nehmen und schütteln und man würde es klötern hören. Man würde so ein klöterndes Geräusch hören. So ist es auch mit einem Menschen, der auf spirituellen Bewusstseinsstufe ist. Er ist wohl noch in dem physischen Körper gegenwärtig. Ohne Frage. Doch er hat sich durch seine Kraft seines spirituellen Bewusstseins von der falschen Identifikation gelöst und ist jetzt wie eine Kokosnuss in diesem Kokosnuss-Contraption, dieser Kokosnuss-Angelegenheit, also Basthülle oder wie man das nennt. Ja, gut. Ein spiritueller Vorgang hilft einem Menschen dazu, dieses zu verwirklichen. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte jetzt erzählen, die bestimmt euch alle ein bisschen im Marke erschüttert. Ich möchte euch die Geschichte von der angehaftetsten Person im Universum erzählen. Das ist nicht, das seid nicht ihr, sondern Indra, der Himmelskönig. Indra lebt in einem unglaublichen materiellen Reichtum. Er geht jeden Abend zur Tanzvorstellung, da tanzen die wunderschönsten Frauen mit Bewegungen, die selbst weisen Menschen die Gelassenheit rauben vor ihm. Nicht? Und er ist unglaublich wohlreich. Er ist sehr stark in der Sexualität und unglaublich beschäftigt darin. Es kommt auch zu geringfügigen und größeren Skandalen in seinem Leben aufgrund dieser Tatsache. Da weiß also die Bild-Zeitung noch nichts drüber, aber wenn, dann hätten sie wirklich Stoff zum Schreiben. Er ist sehr, sehr angehaftet, weil er auch sehr viel hat, an das er anhaften kann. Wir mit unserem Haus oder mit unseren 2 Millionen lächerlichen Kölner Währung oder deutscher Währung, das ist nicht viel, woran man anhaften kann. Oder vielleicht sind die meisten nicht mal 2 Millionen reich hier. Sondern ein paar Hemden und ein paar Schuhe und ein Lippenstift, wieder schönere Äußere im Frühling und so weiter. Das ist nicht viel wirklich. Aber Indra hat ein ganzes Universum, an dem er anhaften kann, mit allem, was dazu gehört. So, einmal begab sich Indra in eine Schlacht gegen seine Widersacher. Er besiegte die auch und wurde gefeiert unter den Seinen. Er dachte, es ist jetzt Zeit, dass ich mir eine angemessene Versammlungshalle baue. Und er gab eine Versammlungshalle in Auftrag, die wunderbar war. Sie bestand aus den edelsten Steinen. Sie hatte unglaubliche Dimensionen, Vergnügungsparks, die ihr vorgelagert war, viele Bedienstete, Badegelegenheiten und so weiter und so fort. Und dann noch seinen privaten Palast danach. So, dem Architekten, dem er das sagte, der bekam Zustände, weil Indra ständig seine Pläne umwandelte und immer mehr und mehr und mehr wollte. So stark wurde wurde der Architekt unter den Schimpfwolf, also so unter Druck gesetzt, dass er schließlich zu dem allmächtigen Vishnu ging und sagte: Vishnu, der ist zu sehr angehaftet, der ist zu sehr im starken Ego und ich muss das alles austragen. Kannst du was machen? Da lächelte Vishnu weise und schwieg. So ein bisschen später sah Indra, als er gerade seine Versammlungshalle, die noch im Bau war, inspizierte, einen wundersamen Knaben, von dessen makellosen Körper ein ganz helles Leuchten ausging. Und das Kind ging rein und ging direkt auf Indra zu und sagte: Kindchen, wie geht es dir? Es war ein fürchterliches Affront. Noch nie hatte irgendjemand gewagt, den allmächtigen Himmelskönig Kindchen Kindchen zu nennen. Kindchen, wie geht es dir? Ach, die Indra, wieso Kindchen? Ja, ich kenne deinen Vater, deinen Urgroßvater und deinen Urgroßvater. Ist das nicht eine Übertreibung? Du scheinst mir von gar jungen Alter zu sein. Nein, nein, nein. Ich habe schon gesehen, wie viele Indras gekommen sind und dann gestorben sind. Und sagt Indra, wirklich? In diesem Augenblick, es schien also alles arrangiert zu sein, kam plötzlich ein Zug von Ameisen durch die Versammlungshalle. Die konnte es nicht ergeben in den himmlischen Planeten. Dieser Zug war 2 Ellen breit, also ungefähr 60 Zentimeter. Und sie ging seelenruhig über das gediegene Gold mit den Diamanten, zogen hinweg. Was ist das? Machen die damit mal Palast. Und der Junge fing plötzlich an, mysteriös, aber schallend zu lachen. Was lachst du denn, sagte Indra. Es ist ein großes Geheimnis, warum ich lache. Ich glaube nicht, dass du es verkraften könntest. Sagte Indra. Was immer hier vor sich geht und wer immer du sein magst, ich weiß, du bist kein Junge. Sage mir, was ist das Geheimnis, bitte. Ach, sagte der Junge, siehst du diese Ameisen hier? Sie alle waren in einem vergangenen Leben einmal Himmelskönige. Sie alle waren Indra. Als Indra ein zweites Mal schaute, waren die Ameisen. In diesem Augenblick, es kommt der Höhepunkt, in diesem Augenblick kam plötzlich ein Weiser hinein. Er hatte einen Schirm aus geflochtenem Gras. Er sah sehr haarig aus, war nicht rasiert, selbstverständlich. Er hatte überall Haare am Kopf, am Gesicht, an dem Körper, sogar noch auf die Zehen und setzte sich vor Indra hin und fing an, in eine Versenkungsübung zu machen. Indra schaute den Haarigen an und schaute zu dem Jungen, der sich ganz wohl fühlte und der dann die Frage aussprach, die den Indra bewegte. Wer bist du? Fragte der Junge. Sage uns, woher du kommst und was dein Lebenswandel ist, o haariger Weiser. Da schlug der Weise die Augen auf und sagte, man nennt mich den Hari. Als Indra ihn genauer anschaute, sah er, dass der überall Haare hatte, nur hier, ungefähr am Brustbein, war eine nackte Insel. Das fiel auf. Lasst mich von meinem Leben erzählen, sagte dann der Weise. Ich lebe, solange wie ich Haare auf diesem Körper habe. Und mir fällt jeweils in einem Leben von einem Indra ein Haar aus. Ich weiß nicht, ob ihr euch das... Wie viel hat man auf dem Haupt? Wie viel kommt? Mehrere tausend. Es kommt drauf an, was für ein Haarshampoo man benutzt. Mehrere tausend oder sind es Millionen? 3000 plus minus, ja. Je nachdem, was für ein Shampoo. Der würde also 3... Wenn er nur hier Haare hätte, dann würde er 3000 Mal ein Leben von Indra, was viel länger ist als ein normales Menschenleben, leben. 3000 Mal, sagen wir mal. Ja, also ich will jetzt nicht über Indras Leben spekulieren, das ist eine privat wahrscheinlich, aber das sind schon mehr als 1000 Jahre. Also leicht mehr. Also der lebt ja auf einem höheren Planeten, wo die Zeiten ganz anders sind, die Relativität der Zeit sich ganz anders darstellen. Also sagte der Weise, ich lebe so lange, wie ich Haare habe, und die fallen mir eben aus, nach jeweils nach einem ein Haar, nach einem Leben. Ja, sagte da der Junge, der Knabe. Und wo wohnst du? Ach, sagte der Mann, ich wohne nirgendswo, denn ich bin nur ein Durchgangsreisender. Ich baue mir doch kein Haus, wenn ich schon nach ganz kurzer Zeit wieder gehen werde. Versteht ihr seine Logik? Ne? Wenn man weiß, man ist nur ganz kurze Zeit hier in Köln, dann will man nicht ein riesen Haus bauen. Oder nicht mal ein kleines. Ne? Man will einfach, ja, wenn man für einen Tag da ist, dann wird man irgendwo, ja, sich da einbieten vielleicht. Oder bei Freunden am besten zu Gast kommen. Oder beim Hare Krishna befragen. Wir haben gehört, hier gibt es Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter. Ne? Also, man baut kein Haus. Als Indra das hörte, der gerade einen gewaltigen Palast baute, dass der viel, viel länger lebte als er, kein Haus baute, weil er dachte, er lebt nur für kurze Zeit da. Und als ihm klar wurde, vielleicht werde ich in meinem nächsten Leben eine angehaftete Ameise werden, wie die gerade vorbeigeturnt sind, nicht? Da wurde in ihm die Erkenntnis groß. Und er sagte, ich höre auf mit diesem ambitiösen Bauvorhaben. Und ich mache was ganz Einfaches, das kann jetzt fertig sein. Und der Architekt bekam seine Ruhe. Wir sind so angehaftet wie Indra auch. Und wir leben in illusorischen Vorstellungen. Die ewige Seele, die ein Teil Gottes ist, sollte in dieser Welt, die nur wie ein Gasthaus ist für die Seele, keine großen Bemühungen machen. Man sollte einfach leben, um Körper und Geist zusammenzuhalten. Man sollte seine Hauptenergie nicht verschwenden, einen Riesenpalast zu bauen, den man nach ein paar Tagen noch aufgeben muss. Nun, um das zu tun, ist es gut, um den spirituellen Weg anzutreten, ist es gut, einen Aufbruch zu pflegen. Entwicklung im Leben heißt immer wieder Abschied nehmen von etwas Altem. Etwas, was man als weniger wichtig erkannt hat. Etwas, was, sagen wir mal, seine Grenzenhaftigkeit und Begrenztheit klar uns gezeigt hat. Wir müssen immer wieder aufbrechen. Ein Mensch, der nicht gelernt hat, immer wieder aufs Neue aufzubrechen, hat nicht gelernt, sich wirklich weiterzuentwickeln. Ich habe einen Freund, der inzwischen den Körper gewechselt hat, also der verschieden ist, am Bodensee, eine Fabrik in Haber, auf dessen Schreibtisch man folgenden Abschiedsbrief. Sein Bett lag neben dem Schreibtisch, er war schon sehr alt, also über 80, und hatte da einen Schreibtisch direkt neben dem Bett. Und er wurde da aufgebunden von seinem Sohn nach, man wusste nicht genau, wann er den Körper gewechselt hat und weitergegangen war. Aber vielleicht einen Tag danach oder so. Und er hatte einen Brief geschrieben an mich, der mir auch dann später zugesendet wurde. Und die Zeilen finde ich sehr, sehr gut und auch sehr bewegend, weil sie eben, sagen wir mal, von einem Menschen geschrieben wurden, der das erfahren hatte. Der muss diese Zeilen kurz vor seinem Hinwegscheiden niedergeschrieben hat. Er sagte, Satchinanda Swami, ich möchte dir Folgendes schreiben an diesem Tage, der mein größter Festtag ist. Es war sein Todestag. Zu leben heißt immer weiterzugehen. Heißt immer wieder Abschied zu nehmen vom Alten. Heißt immer wieder loszulassen, bis man dann irgendwann dazu kommt, auch diesen sterblichen Körper loszulassen und weiterzugehen. Und dann hatte er geschrieben, es lebe der immerwährende Aufbruch. Also sehr philosophisch und sehr, sehr verwirklicht auch. Das kam nicht, sowas schreibt man nicht, wenn man vor dem Tode steht, schreibt man sowas nicht, um anzugeben oder so, sondern man hat das verwirklicht, das ist zu einer Wirklichkeit geworden. So, heute möchte ich gerne, nachdem wir ein bisschen über Bewusstseinsentwicklung gesprochen haben, nachdem wir über die Fallen gesprochen haben, uns zu identifizieren und dann stehen zu bleiben in unserer Entwicklung, uns zu identifizieren mit einem falschen Ego, gerne in den letzten 5 Minuten, die ich noch habe für diese Vorlesung, über den Aufbruch sprechen und auch Tipps geben, wie man aufbrechen kann. Ich möchte das zu euch gerne geben als ein kleines Geschenk von eigenen Erfahrungen, die ich machen durfte in meiner Pilgerreise in die Himalayas. Ich möchte euch auch zu diesem Zeitpunkt das gerne sagen, denn es ist Frühling. Frühling ist der Zeitpunkt, um aufzubrechen. Man spürt, wie die Frühlingsdüfte in einem etwas, im Herzen etwas anrühren und fühlt sich ein bisschen, jetzt muss doch mal was geschehen im Leben und so weiter. Das ist natürliche, das ist die Psychologie des Frühlings. Und ich glaube, dass man sich die zunutze machen kann für seine eigene spirituelle Entwicklung. Kennt ihr das, wenn der Frühling so kommt, dass man sagt, jetzt aber zeige ich noch mal, was eine Hake ist. Nicht so alt bin ich noch nicht, dass ich ganz und gar in meinem Körper Fett stecken bleibe. Nicht jetzt wird was gemacht, der Winter ist vorbei, jetzt geht's raus. Das Erste, was ein Mensch, der aufbrechen möchte, das heißt, der sich spirituell weiterentwickeln will, tun sollte, ist klare Ziele haben. Klare spirituelle Ziele. Dazu kann einem sehr helfen, wenn man in den Heiligen Schriften liest, die Wegweiser für lange Zeit schon gewesen sind, für Menschen auf dem spirituellen Weg. Viele Menschen lesen alles Mögliche in ihrem Leben, nur nicht spirituelle Schriften wie die Bhagavad Gita. Und finden dann manchmal, weil sie so eine ganz andere Leseschwingung gewöhnt sind, es schwierig, plötzlich in einem philosophischen Werk zu lesen und sich da rein zu vertiefen und rein zu versenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal findet man scheinbar nicht so den Zugang dazu und den Geschmack dazu darin. Aber es geht leicht, den Geschmack dazu zu finden, wenn man ein Ziel hat. Ich habe heute wieder eine tolle Erfahrung gemacht, als wir mit dem Auto hierher stürmten. Ich wusste nicht genau, wo unser Tempel liegt in Köln, weil ich immer nur, bin mit Gorgopal gefahren, der wusste immer alles, und dann Nishingananda, der wusste immer alles, und ich habe mich einfach wusste das nicht genau, und jetzt habe ich einen neuen Begleiter, der noch nie in Köln war, und es war also für uns wichtig jetzt, wo ist jetzt der Kölner Tempel, wo ist die Ausfahrt, die wir nehmen müssen und so weiter, nicht? Weil man kann sich ja unglaublich verstricken in Köln. Und dann kam mir die Idee, mich mit dem langweiligsten Druckerzeugnis zu beschäftigen, was ich kenne, nämlich einer Landkarte. Weil ich ein Ziel hatte, ein ganz klares Ziel, wurde das, was ich sonst niemals in die Hand nehme, ganz und gar wichtig. Wo ist dieser blöde Shell-Atlas? Haben wir gesagt und gekramt in unserem Auto, bis wir den irgendwo aus der Versenkung herausgezogen hatten und den intensiv studiert haben. Weil wir wollten ja ankommen. Versteht ihr? Und wenn man nicht ankommen will, wenn man kein Ziel hat, ist das also Shell-Atlas lesen. Also da kann man wirklich niemanden in den Wald locken mit dieser Lektüre. So ist es also mit den spirituellen Schriften. Man gehört Bhagavad Gita, ein jahrtausende altes spirituelles Leitungsbuch, da muss ich doch mal lesen, Bhagavad haben und so, und man fängt dann an zu lesen. Also klares spirituelles Ziel ist ganz wichtig. Dann der nächste Punkt: klare Unterweisung, wie man dahin kommt.
Das sollte nicht nebulös sein. Genau, wenn man hier in den Tempel nach Köln will, dann kann man nicht die Ausfahrt davor nehmen, also kann es auch, aber man soll beim Holmer Dreieck nicht links und nicht rechts, sondern geschwind nach vorne fahren. Oder, wenn ich offensichtlich kein Auto fahre, ihr wisst, was ich meine. Man muss das da richtig hinkriegen mit der Abzweigung und so. So ist es also auch im spirituellen Leben. Man braucht spirituelle Unterweisung. Der nächste Punkt, der sehr wichtig ist für einer, der den Aufbruch zelebriert in seinem Leben, ist, dass er in der Lage ist, ein gutes Verständnis zu haben von der eigenen Ausgangssituation. Zum Beispiel, wenn man wahnsinnig angehaftet ist an seine eigene kleine Sache oder wenn man schrecklich verliebt ist in eine Beziehung, die vielleicht nicht unbedingt spirituelle haben, sondern wo man einfach spirituelle Kennzeichen hat, oder wenn man, sagen wir mal, ja, krank ist und den Körper mal ein bisschen fixieren muss und reparieren muss. Es ist wichtig, dass man diese Dinge nicht übersieht, wenn man aufbrechen will. Wenn man aufbrechen will, das sieht man sehr oft, und man hat kein klares Verständnis, dann kann man riesen Fehler machen. In Kanada gab es das einmal. Ein Freund hatte mir davon geschrieben, da wurde ein hohes Hochhaus gebaut und ein paar junge Hippies, die spirituell aufbrechen waren, gingen auf das Dach des Hochhauses hin und dachten, wir sind nicht der Körper. Wir sind ewige Seele, Teil Gottes. Für uns gibt es keine Grenzen. Und wir zeigen das jetzt, wir springen runter. Alle anfassen, 1, 2, 3. Und das konnte nicht mal mehr vom Krankenhaus repariert werden. Wenn jemand so irrtümlich nicht weiß, wo er steht, was seine Situation im Leben ist, das war natürlich jetzt das krasseste Beispiel, was man am Sonntagnachmittag erzählen könnte. Aber wenn du nicht weißt, zum Beispiel von deinen eigenen Schwächen oder deinen Stärken, dann wird dein Aufbruch immer eine fromme Hoffnung bleiben und du wirst dich doch nicht weiterentwickeln können, weil durch deine nicht erkannten Ausgangssituationen, die immer wieder Hindernisse in den Weg gelegt werden, die einfach diesen Wunsch aufzubrechen vereiteln. Das ist zum Beispiel auch bei uns im Tempel ganz wichtig, die Situation. Manche zum Beispiel sind nicht geschaffen fürs Mönchdasein. Es ist besser, wenn sie heiraten. Andere sind nicht geschaffen fürs Heiratsleben. Es ist besser, wenn sie Mönche bleiben. Nicht eine richtige Situation im Leben und das Erkennen vor allen Dingen, was ist wichtig für mich, ist absolut wichtig. Und glaubt mir, ich rede da mit einer gewissen Emphatie, weil ich so oft gesehen habe, dass Menschen sich ein völlig illusorisches Bild von sich selber machen und dann ihre spirituelle Entwicklung einfach nicht sich so schön entwickelt, wie es sein könnte. Sie machen einen Schritt nach vorne, aber weil sie in so ungeklärten Verhältnissen leben, dann machen sie dann wieder zwei Schritte nach rückwärts. Es ist wie das Gehen auf einer Rolltreppe, nicht? In umgekehrte Richtung. Für einen Menschen, der spirituell aufbrechen will, ist es auch ganz, ganz wichtig zu wissen, woher bekomme ich Kraft und Energie? Für den Aufbruch vom materiellen Leben zu einem spirituellen Leben ist es wichtig, dass wir Kraft haben, höhere Kraft. Nicht wie wenn wir einen Kassettenrekorder haben, der wird so lange nicht die Kassette abspielen können und eine schöne Melodie machen, solange wir nicht wissen, wo stöpsle ich den ein, wo ist hier eine Steckdose in diesem schön gezimmerten Raum. Nicht? Man muss unbedingt wissen, wo sind die Orte, mit denen man sich verbinden kann, oder die Person, mit denen man sich verbinden kann, um Kraft zu kriegen für den spirituellen Aufbruch. Das ist ganz wichtig. Denn beim spirituellen Entwicklung wird es immer wieder darum gehen, über die eigenen Grenzen hinwegzukommen. Spirituelles Leben fängt außerhalb der eigenen wir sagen, wir können so sagen, spirituelles Leben kann anfangen innerhalb der eigenen Grenzen, aber muss irgendwann einmal aus den eigenen Grenzen herauskommen. Deswegen müssen wir wissen, höheres Sein bedeutet immer eine höhere Art des Verbundenseins. Wir zum Beispiel im Tempel wissen das sehr wohl. Wir meditieren jeden Tag sehr intensiv. Ja, es wäre schön, wenn alle, manche von uns machen es auch manchmal oberflächlich, also das kann man auch sehen, aber auch die haben das Verständnis, es intensiv zu machen. Also sagen wir mal so intensiv wie möglich, ja, man ist ja Mensch, man kriegt es manchmal nicht so together, aber so intensiv wie möglich meditieren wir über das Mantra, um aus dem Mantra die Kraft der Gegenwart Krishnas zu spüren und dann die Kraft zu haben für unser Leben. Nicht manchmal stellt, ich möchte euch sagen, es ist nicht immer einfach, ein Hare Krishna zu sein. Wenn ich irgendwo hingehe, ist man sofort im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Es gibt Leute, die das gut finden, Leute, die neutral sind und auch Leute, die eine eher feindselige Haltung einnehmen, sodass man Kraft braucht. Nicht? Sehr oft so, dass es ist nicht mehr so oft so, aber wenn ich nach Serbien komme, sind große Säle mit 5000 Leuten, die einem zuhören. Und man braucht eine Kraft, um die anzustecken und um die zu erheben und so weiter. Ich will jetzt wieder hin und ich will auch mal ganz nahe an Kosovo gehen, weil die Leute da spirituelles Leben am meisten brauchen, wo eben diese Ego-Krisen kommen, wie Kriege und so weiter. Also Kraft. Man muss wissen, um den Aufbruch zu machen, woher kriege ich Kraft? Ganz wichtig, allein schafft man es nicht so gut, beziehungsweise gar nicht. Dann, der nächste Punkt, den ich aufzählen möchte, ist Beispiele. Durch nichts werden wir so aufgeweckt und auch inspiriert, wie durch das persönliche Beispiel von Menschen, die den spirituellen Pfad bereits gegangen sind. Das ist eine eigentümliche Kraft, die man durch Beispiele kriegt. Auch in den spirituellen Schriften werden immer wieder Beispiele gegeben von Dhruva Maharaj, der im Alter von 6 Jahren sein Zuhause, das war ein Königspalast, entsagte und in den Wald ging, um Gott zu finden. Und wenn man das liest, dann denkt man, super, gut. Und es interessiert, wie hat er das gemacht? Prahlad Maharaj, der bedroht wurde von einem dämonischen König, also das Vater, nicht, der ihn umbringen wollte. Und Prahlad fragt, also Beispiele, da kann man unglaublich viel Kraft rausziehen. Ja. Und dann möchte ich als letztes, ich habe noch viele Punkte, aber ich merke langsam, dass wir mit den Zeiten klarkommen. Wir wollen euch nicht lange mehr hungern lassen. Es ist ganz wichtig, so psychologisch zu wissen, dass man im Grunde genommen sich einstellen könnt. Ihr könnt mehr, als ihr meistens denkt. Die meisten Menschen sind heute so in so einen Trampelpfad der Routine machen immer das Gleiche und erfahren niemals, weil sie niemals außerhalb dieser gesetzten Wege gehen, dass sie eigentlich noch unglaubliche Möglichkeiten haben in sich. Ich habe das gemerkt auf der letzten Pilgerreise, wo ich in den Himalaya hineinging und einfach losging und wo man sich einrichten musste. Einmal kam ein Berg runter, da musste man zurückspringen, um nicht das Gestein auf den Kopf zu kriegen. Nicht, man musste sich anpassen auf neue Umstände und so weiter und so fort. Nicht, sehr oft steckt viel mehr in uns drin, aber wir wissen das nicht. Könnt ihr mir vorstellen, wenn ihr alle morgen eine Fahrradtour macht, für 3 Tage, in eine euch unbekannte Gegend, würdet ihr plötzlich merken, ich muss es wieder lernen, mich anzupassen, mich von meinen gesicherten Sachen, von dieser erstickenden Sicherheit und Geläufigkeit und Routinemäßigkeit, die mich umgibt, zu lösen. Und ihr würdet plötzlich merken, wie wieder was da ist. Krishna hat in uns alle die Fähigkeiten gegeben, die wir brauchen für die spirituelle Entwicklung. Wir haben alles da bei uns. Aber wir sind durch unsere falschen Identifizierungen und unser materielles Leben und eingefärcht sein in das falsche Ego gar nicht in der Lage, da ranzukommen. Wir kennen unsere eigenen Gaben gar nicht. Wie jemand, dies wird in den Schriften gegeben, dieses Beispiel von einem Menschen, der in die Ferne geht und dann in der Ferne erfährt, dass seine Eltern gestorben sind. Und er kehrt zurück, er findet das Elternhaus, alles ist total verarmt und er ist traurig und er geht jetzt zu dem Astrologen und sagt, ich habe meine Eltern lange nicht gesehen und was ist jetzt, könntest du mir was sagen? Und der Astrologe liest ihm das Chart, das Horoskop und stellt fest, du bist sehr reich. Deine Eltern haben dir ein unglaubliches Vermächtnis hinterlassen. Es liegt unter dem Haus, unter der Hütte. Aber, wenn du von Westen kommst, da wird eine Schlange auf dich warten und dich beißen. Wenn du von Süden gräbst, ein Wespennest, was dich zersticht und in den Tod bringt. Und so weiter und so fort. Geh von Osten. Und tut es und findet den Schatz. Das ist eine Analogie. Eine Analogie für unser Leben. Wir haben unglaubliche Talente und Fähigkeiten. Stell dir mal vor, wir sind ewige Seelen. Sind Teile Gottes. Wenn man da mal nachdenkt, dann wird einem plötzlich was klar. Und wir haben in uns die Gaben, die nötig sind für den spirituellen Pfad. Aber wir müssen von Osten kommen. Wir müssen, sagen wir mal, um das zu entdecken und zu uns nutzbar zu machen, schon den spirituellen Weg gehen. Der Astrologe in der Analogie sind die vedischen Schriften, die Vedas, die einen wirklich inspirieren können und die einem das spirituelle Wissen vermitteln können, was nötig ist, um an die eigenen Gaben zu kommen. Deswegen möchte ich euch alle bitten, jetzt kommt der Frühling, also hoffentlich widerruft das Klima nicht die deutlichen Zeichen, die es schon gegeben hat, und eine Aufbruchstimmung ist da, feiert den großen Aufbruch. Ohne das ist von Entwicklung im Leben nicht zu sprechen. Wenn man nicht weitergeht, das heißt auch loslässt und die Kraft der Loslösung übt, geht es nicht voran. Unser Tempel kann euch helfen dabei. Wir haben ja öfters Vorlesungen hier. Morgen früh möchte ich gerne eine Vorlesung geben. Die wird allerdings so früh ist 7.30 Uhr, glaube ich, nicht für manche. Um 7.30 Uhr wird sie hier sein, oder 7.35 Uhr vielleicht, wie man spirituellen Fortschritt macht, heißt diese Vorlesung, und ihr könnt gerne kommen. Aber auch wenn nicht, bitte, ich möchte euch inspirieren, das sehr ernst zu nehmen und zu schauen, wie ihr aufbrechen könnt in eurem Leben, was ihr tun könnt und was für Inspiration ihr dazu nutzen könnt. Wie gesagt, unser Tempel ist offen dafür. Wir haben Bücher, viele Bücher davon. Die kann man sich kaufen, die kann man sich auch leihen und so weiter und so fort. No problem. Alles ist da. Gut. Dann möchte ich hier mal verstohlen auf die Uhr schauen. Ja, ist die Zeit. Ich möchte hier eigentlich enden. Habt ihr hierzu noch kurze Fragen? Danach machen wir dann unser Festmahl, unser Sonntagsfestmahl. Ja, ich will mal sehen. Caro?
Jesus sagt, wir sollen uns so weit wie möglich von dem Körper entfernen, also dass wir den Körper nicht spüren. Ich habe es gerade Zeit mitgemacht, wo ich also sehr intensive Schmerzen hatte.
Fahrrad?
Nee, noch schlimmer, Lehrerkollege. Oh. Und habe also den Körper sehr intensiv gespürt und habe also versucht, mit Chanten den Schmerzen wegzukriegen. Das war sehr schwer möglich.
Ich würde Medizin nehmen. Und chanten. Wir müssen einfach wissen, wir sind auf zwei Ebenen. Wir haben diesen physischen Körper und wir müssen den versorgen nach dessen Gesetzmäßigkeiten. Wir sind aber spirituelle Seele und wir brauchen auch da eine spirituelle Nahrung. ganz wichtig, im spirituellen Leben findet man das oft, dass man muss auf beiden Ebenen wirken. Deswegen heißt es sogar in der Ishopanishad, nur derjenige, der den Vorgang der Unwissenheit kennt und den Vorgang des Wissens, kann zur Erkenntnis kommen. Man muss beide Bereiche kennen. Also was Ärzte betrifft, da gibt es also einen Wunderarzt, der da kann man mal, kann Gurgopal dir davon erzählen, dem Pankajnana, wenn du was Schlimmes hast, was Chronisches, da besteht Hoffnung, das wegzukriegen. Gut, sind noch andere Fragen? Bitte, wie heißt du?
Thorsten.
Thorsten, oh.
Wenn es ein Ziel ist, also ich spreche jetzt von mir, wenn es ein Ziel ist, von dem du gesprochen hast, das man haben sollte, um spirituell aufbrechen zu können, wenn es ein Ziel ist, ein Ziel überhaupt zu haben, wie kann ich vorgehen, dass ich das finde?
Ja, wie kann ich mein spirituelles Ziel finden? Du musst die Frage stellen, was ist meine Natur? Alle anderen Ziele, die nicht der Natur entsprechen, der eigentlichen Natur, sind zum Teil Ziele, die wieder auch nur eine Zeitverschwendung sind. Nach der ursprünglichen Natur, also nach den Vedas kann ich mal sagen, und ich glaube, das klingt sofort so wahr, wenn man das hört. Unsere ursprüngliche Natur ist es, ein Teil, ein Diener in der Liebe, ein liebevoller Diener Gottes zu sein. Das klingt doch sofort so, ja. Und das musst du verwirklichen. Dann weißt du das. Aber wenn man Ziele hat, die nicht der Natur entsprechen, dann kommt man an und stellt fest, es ist wieder nichts gewesen. Ich habe von einem Musikerfreund von mir gehört, über das Leben von Eric Clapton, ein Musiker, der viel in den 60er, 70er Jahren gemacht hat, ich weiß jetzt nicht, ob er noch aktiv ist, und der zu einer unglaublichen Ruhm kam, ich weiß nicht, ob ihr ihn alle kennt, und der doch sehr oft zu Hause einfach war, er hatte all das erreicht, was sein Ziel auch war, aber merkte, das ist es nicht. Ich wollte hochklettern, habe aber eine Leiter gegen die falsche Wand gestellt. Wenn ihr angestrengter hochgeklettert, das ist die falsche Wand. Und deswegen muss man herausfinden, was entspricht meiner Natur. Der Natur, die man hier hat, der bedingten Natur, dass man sich richtig situiert, und der ewigen Natur, der spirituellen Natur. Was ist jetzt für mich natürlich, auch noch im bedingten Zustand, als ein Ziel, kurzfristiges Ziel anzugehen, und was ist mein ewiges Ziel? Wenn man die beiden hat, dann ist es gut. Viel Erfolg. Krishna, Krishna. Hare Krishna. Was ich euch auch höre. Aldona, du hast auch noch eine Frage. Unbedingt, unbedingt.
Und auf der anderen Seite hast du aber auch gesagt, dass wir manchmal nicht oder öfters unser eigenes Potenzial nicht wahrnehmen oder dass wir nicht wissen, was wir eigentlich sind.
Ja. Das verträgt sich sehr. Wir brauchen jemanden, der uns darauf hinweist. In dem Ramayana, ich weiß nicht, ob ihr von diesem Werk hört, das ist der Epos, größer noch als die Odyssee und Ilia. Und auch als die deutschen Helden sagen. Im Ramayana gibt es ein Beispiel davon, wie jemand seine eigenen Kräfte nicht einschätzen konnte oder nicht wusste. Es war Hanuman. Hanuman kam an den Ozean von Sri Lanka und das Ramayana, er hatte den Wunsch, Sita zu finden, die auf der Insel Lanka war. Aber wie sollte er über den Ozean kommen? Man kann nicht so lange Strecken schwimmen zurücklegen. Da kam Yambavan zu ihm und sagte, Hanuman, Du bist der Sohn des Windgottes. Du kannst fliegen wie der Wind. Und wies sie noch auf ein paar anderen Stärken hin. Und Hanuman, das wird toll. Also die, alle indischen Filme leben von dieser Szene, die, also die über das Ramayana sind. Nicht? Hatte dann die Erinnerung an seine Gabe, er kauerte sich hin und sprang mit einem Satz über den Ozean. Nicht? So ist es auch so, dass wir in der spirituellen Gemeinschaft von gütigen Vaishnavas hingewiesen werden, von Menschen, die mit Güte sind und die spirituellen Leben fortgeschritten sind, auf unsere eigenen Stärken. Und wenn wir dann das mal so tun, noch mit bebenden, zittrigen Fingern, und dann plötzlich geht es. Ich kann mich einmal daran erinnern, als ich meinen ersten Vortrag gegeben habe. Also ich muss mal sagen, man hatte in Amerika eine Umfrage gemacht, vor was die Menschen am meisten Furcht haben. Und man sollte jetzt denken, ja, vor Unfall oder eine Verkrüppelung oder so. Aber an erster Stelle stand, am meisten Angst haben die Menschen davor, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und ich wurde also gebeten, das war damals in London, wir hatten eine tolle Straßenmusik gemacht, also wirklich, das ging wirklich nicht mit. Da war so das gewisse Etwas da. Hunderte von Menschen waren da und mir sagte dann jemand, speak something, they want to know, what is Krishna consciousness? Red was, die wollen wissen, was Krishna-Bewusstsein ist. Ich? Ich kann doch gar nicht richtig Englisch. I can't speak, I don't speak English, habe ich gesagt. Und da hat mir der gütige Vaishnava gesagt, nein, sprech etwas. Da habe ich versucht zu erklären, warum ich das machte, was die Tradition dahinter ist, weil manche Leute denken, ja, Krishna-Bewusstsein ist irgendwo was Neues, was kürzlich erfunden ist. Und hab so gut wie ich konnte. Und danach war ich zwar wahnsinnig aufgeregt und hatte ein Hemd durchgeschwitzt, aber es ging. So viele Dinge im Leben, die lernt man, wenn man einfach hingewiesen wird und wenn man sagt, du kannst es doch, mach es doch. Und wenn es denn Menschen sind, die im spirituellen Leben verankert sind, die können einem unglaublich helfen. Seht mal, Krishna-Bewusstsein, das glauben ja so wenig, das verstehen ja die Leute nicht. Das ist etwas, was inhärent, das heißt in uns schon drin ist. Sicherlich, dieser Kleidungsstil, der ist nicht ausgesprochen, also sagen wir, das ist verzichtbar. Ich spreche jetzt aber vom Krishna-Bewusstsein, nicht dem Äußeren. Das ist, wir sprechen da vom Gottesbewusstsein, der ursprünglichen Shakti. Shakti heißt Energie des Lebewesens. Das ist schon da. Es muss nur erweckt werden. Prabhupada gab das Beispiel von Feuer, was bereits im Holz drin ist. Das braucht ja nur erweckt zu werden. Es ist nicht etwas total Fremdes für das Feuer. Das ist da drin als latente Energie, sagt man. Es muss erweckt werden. So. Oder hier, und mein kleiner Freund ist jetzt nicht da, der Raffi, der redet immer mit mir zusammen im Orchester. Und das, nicht? Läuft der Raffi?
Ja.
Läuft schon lange. Es gab so einen Zeitpunkt, wo der aber noch nicht laufen konnte. Und die Eltern haben ihn dann genommen wahrscheinlich. Und jetzt mach mal, Raffi, das schaffst du schon. Nicht? Und dann ist er angefangen zu laufen. Das war nicht, dass das Laufen was ganz sogar Fremdes ist, wie zum Beispiel Fliegen. Und so. Das ist inhärent bei ihm vorhanden und das muss durch Übung wird das erweckt. So werden auch unsere spirituellen Talente durch Übung erweckt und zum vollen Ausbruch oder Durchbruch kommen. Ja. Ist schon eine rechte Wissenschaft. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, dass ich nicht weiter mehr spreche, weil es so sonst zu spät wird. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Wir werden jetzt ein Festmahl nehmen und uns auch ordentlich Zeit dafür lassen, dass man sich ein bisschen entspannen kann, ein bisschen die Beine vertreten kann und vor allen Dingen ordentlich viel sein Frühlingsfestmahl zu sich nehmen kann. Und dann nach einiger Zeit werden wir noch eine kurze Zeremonie machen und dann wollte ich noch Dias zeigen. Also mal sehen, wie viele noch da sind. Ich wollte Dias zeigen über Karma. Ich habe eine sehr schöne Dias-Serie zusammengestellt mit einem Soundtrack über das Gesetz von Karma und Reinkarnation und Karma. Es ist was sehr Schönes zum Nachdenken. Es ist was, eine sehr recht tiefe Präsentation. Ja, das sagt kein Gentleman von seiner eigenen Präsentation. Aber ich glaube, es ist gut. Gut. Wenn ihr euch interessiert für den Aufbruch, wir geben so ein Newsletter heraus, Sharanagati heißt der. Da gibt es einen Artikel, Aufbruch, und den könnt ihr euch hier fotokopieren lassen im Tempel. Von dem, ich glaube, Gorgopal habe ich schon einen geschickt, den kann man sich dann fotokopieren lassen. Da sind noch mehr Punkte, was man tun kann, aber ich wollte erst nur die wichtigsten sagen. Gut, alles Gute und Hare Krishna.